Kaleb, er folgte dem Herrn völlig nach. Es gibt verschiedene Glaubenshelden, die ich habe in der Schrift. Einer dieser meiner Glaubenshelden ist der Daniel, der junge Mann, der eigentlich ein treuer Nachfolger Gottes war in Israel, eigentlich in Juda. Aber er wurde, weil die ganze Nation, Juda damals so sündig war vor Gott und unter Gottes Gericht stand, wurde er eigentlich gekidnappt und verschleppt nach Babylon. Und er und seine drei Freunde, Schadrach, Meshach und Abednego, diese vier zusammen waren treu. Und da waren natürlich viele andere, die aus Israel, aus Juda auch verschleppt wurden, die waren nicht treu. Die machten einfach in allem mit. Daniel aber war nicht bereit, das verbotene Fleisch zu essen und hat sich da geweigert und vertraute dem Herrn. Und zum Schluss war er sogar stärker und weiser als die anderen. Später, Daniel war nicht im Bild, aber Schadrach, Meshach und Abednego waren nicht bereit, diesem goldenen Standbild anzubeten. Und der König sagte, wenn ihr nicht anbetet, werdet ihr im Feuerofen geworfen. Und die drei junge Männer sagten, wir beten dieses Standbild nicht an und unser Gott kann uns retten vom Feuer. Aber auch wenn er uns nicht rettet, wir sind nicht bereit, gegen unseren Gott zu sündigen. Und damit war Nebukadnezar natürlich erbost und völlig zornig und hat sie dann im Feuerofen geschmissen und da noch sogar viel, viel heißer gemacht. Und dann schaut er rein und Schadrach, Meshach und Abednego gehen in diesem Feuer herum, als ob sie jetzt baden oder nicht baden, aber so einfach auf dem Strand herumgehen, sich sonnen, ein bisschen genießen. Also schau, die schöne Farben an. Und dann schaut er, da ist ein Vierter dabei, wie der Sohn Gottes. Gott hat sie bewahrt. Ein Wunder, kann nur Gott tun. Dann später Daniel auch natürlich, der König hat gesagt, niemand darf beten zu irgendeinem Gott, man darf nur für einen Monat lang mich um irgendwas bitten. Der große König Darius, die Feinde Daniels haben diesen Gesetz erlassen, damit er eigentlich zu Fall kommen konnte, also damit sie ihn eigentlich überwinden konnten. Sie wollten ihm loswerden und sie wussten, nur wenn wir was gegen seinem Gott tun wird, können wir ihm irgendwie schnappen. Und Daniel hört, ja, ich darf nicht mehr beten. Gut, was soll ich tun? Naja, ich gehe beten. Warum? Gott ist größer. Und Daniel betet und dann wird er in der Löwengrube geschmissen. Und was passiert? Gott schließt die Löwen waren dann nicht mehr hungrig und er hatte dann ein paar nette Hauskatzen da bei ihm eine Nacht lang. Und am nächsten Tag nehmen sie ihn raus und dann die Leute, die ihm loswerden wollten, wurden reingeschmissen und die haben es nicht mal geschafft, den Boden zu berühren, bis sie von den Löwen eigentlich umgebracht, gefressen wurden. Daniel war hunderte Jahre nach Kaleb, aber er hatte das gleiche Herz wie Kaleb hatte damals. Du merkst, durch die gesamte Bibel gibt es Menschen, gibt es Frauen und Männer, die dieses Herz für Gott hatten, die nicht nur im Kopf Prinzipien hatten, sondern bereit waren, im Leben das tatsächlich einzusetzen. Und sogar voll optimistisch. Also sie waren nicht solche, die sagten, okay, ich muss jetzt treu sein, weil ein echter Diener Gottes muss halt das machen. Nein, ich meine, stell dir vor, die drei Jungs vor Nebukadnezar, unser Gott kann uns von diesem Feuer retten, aber selbst wenn er das nicht tut, wir folgen Gott nach. Ein Herz, das echt voll und ganz für den Herrn ist. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wie es zwischen dir und dem Herrn steht, das weißt du, aber das eines kann ich sagen aus der Schrift, du wirst es niemals bereuen, ein Leben so zu führen wie Daniel oder wie Kaleb. Und vor allem heute in unserer Gnadenzeit ein Leben so zu führen, das so ist wie unser Herr Jesus Christus. Weil Kaleb und Daniel, sie schauten auf Gott. Und Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden ist, der unser Vorbild ist. Und er ist noch ein besseres Vorbild. So schauen wir Kaleb an, aber verstehen wir, er war nur so ein gutes Vorbild, weil er völlig Gott nachgefolgt hatte und Gnade von Gott bekommen hat, durch Glauben. Wir haben gerade gesungen, wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Die Verheißungen gehören uns. Jetzt aber, was tun wir damit? Weil viele Leute, auch viele Christen, sagen im Herzen, ja, ich glaube das schon, aber dann in ihrem Leben setzen sie es nicht ein. Gibt es keine Folgen daraus? Gibt es keine Entscheidungen, die daraus entstehen? Sondern sie leben, als ob es Gott nicht gäbe. Kaleb war ganz anders. Und viele anderen nach Kalebs Zeit. So, heute haben wir eine wunderbare Geschichte. Es dreht sich in Kapitel 14 darum, dass Kaleb 85 Jahre alt ist und jetzt sagt er zu Josua, nachdem diese ganzen Kämpfe eingestellt sind, das Land wurde erobert und Kaleb sagt, Josua, ich möchte jetzt meine Erbe bekommen. Ich bin 85 Jahre alt, ich bin stark und mächtig immer noch, Gott wird uns helfen. Lesen wir unsere Stelle, wir lesen Josua 14 ab Vers 6. Josua 14 ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenesiter, sprach zu ihm, du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Er sprach aus seinem Herzen heraus. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Das ist sein Zeugnis. Mein Herz war ungeteilt, ich folgte ihm ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun, siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war am Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzugehen, zu ziehen. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dort, von dem der Herr geredet hat, an jenem Tag, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mir mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. So segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephune, Hebron als Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunes, des Kenesiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Aber Hebron hieß zu Vorzeiten Stadt Arbas. Der war der größte Mann, der unter den Enakitern und das Land ruhte aus vom Krieg. So, diese Stadt hat eine Geschichte von Riesen bewohnt, beherrscht. Große Männer. Übrigens der Goliath. Die meisten glauben, dass er eine Abstammung war von den Enakiter. Dieser Riese, der den David besiegt hat, Jahre später. Josua, 85 Jahre alt. Warum brauchen wir solche Stellen? Was ist es in uns, wo wir in unsere gefallene Natur, unsere fleischliche Natur denken, dass wir sowas nicht brauchen? Oder was ist das, Gott uns persönlich mitteilen möchte? Hast du jemals gedacht, ich kann nichts machen, ich alleine, was soll ich tun? Also, weil wie kann ein einziger Mensch einen Unterschied machen? Es sind so viele, die gegen Gott sind, oder so viele, die nicht bibeltreu wandeln. Und ich selbst, ich schaue mein Herz an und ich bin nicht in allen Bereichen bibeltreu. Es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo ich weiß, eigentlich sollte ich so denken und handeln, aber ich kämpfe mit meinem eigenen Fleisch. Was kann ich tun? Und ich glaube, wenn wir so einen Mensch wie Kaleb anschauen, der völlig dem Herrn folgte, dann merken wir etwas. Wir denken, wir wären unwichtig oder unfähig oder zu wenige, um etwas für den Herrn zu tun. Das ist falsch, aber wer so denkt, denkt falsch. Denkt völlig falsch. Denkt darüber nach. Jesus hat nicht tausende Jünger ausgebildet für seinen Dienst. Er hat 12 Jünger genommen. 12 und einer davon war Judas. Er hat sein Leben in diese 12 Menschen hineingesteckt. Und dann später in der Apostelgeschichte, was steht über die Wirkung dieser 12 Männer? Sie haben den ganzen Welt auf den Kopf gestellt. Ich glaube, es ist ein Riesenfehler, das heute in unserer Welt vorkommt. Viele Leute denken an große Aktionen. Wir dienen nur dem Herrn treu, wenn wir irgendwelche Großveranstaltungen machen. Und da sitzen Hunderte und Tausende Leute und gehen hin zu dieser Veranstaltung und so machen wir was Großes für Gott. Aber die Frage ist, was tun diese Leute nachher? Was haben diese Hunderte vorher getan? Sind sie Jünger Jesu? Folgen sie Jesus nach? Es wäre viel produktiver. Es ist viel biblischer sogar, dass wir unser Leben in wenige Menschen voll und ganz investieren und dass sie dann sich in andere Menschen investieren. Und das ist so multipliziert. Weil da hast du eine Verbindung, nicht irgendwelche Großveranstaltungen. Und ja, ich weiß, und wir leugnen das nicht, dass es auch in der Apostelgeschichte Situationen gab, wo Paulus oder wo Petrus vor große Menschenmengen stand und Jesus verkündigt hat. Aber das sind eigentlich die Ausnahmen, nicht das Normalfall in Apostelgeschichte. Und das ist auch etwas, das der Herr auch heute tun kann. Aber unser Fokus darf auf einzelne Menschen sein. Und wir dürfen niemals vergessen, wir spielen hier eine große Rolle. Wir sind Vorbilder, entweder positive Vorbilder oder schlechte Vorbilder. Unser Fazit heute, ein einziger, treuer, gläubiger Mann kann einen großen Unterschied für den Herrn machen, wenn er dem Herrn völlig nachfolgt. Nicht vollkommen, nicht perfekt, nicht ohne Auf und Ab, aber ungeteiltes Herz. Wenn ich merke, jetzt habe ich wieder was gemacht, wieder gesündigt, wieder einen Fehler begangen, was tue ich? Bekenne meine Sünden, stehe wieder auf, folge dem Herrn weiter nach. Kalebs Charakter zeigt uns, und Entschuldigung, ich spreche das aus, weil mein Sohn heißt Caleb, ich sollte das deutsch aussprechen, Kaleb. Kaleb ist eben einer, der eine Charaktereigenschaften hat, die Christus ähnlich sind. Diese Eigenschaften sind Eigenschaften, die für uns auch sehr, sehr lehrreich sind. Aber zuerst mal diese Frage, glaubst du daran, dass du persönlich, ich rede nicht von der neben dir sitzt, okay? Wir sind sehr gut dabei, sagen, ja, das passt für Frank, der drüben sitzt, der Frank soll das hören. Oder was weiß ich, die Brumhilde da drüben, die Brumhilde, sie braucht diese Botschaft dringend, oder? Kennst du eine Brumhilde auch, ja? Ach so, die Melinda hat das als Spitzname. Aber ich habe jetzt nicht an Melinda gedacht. Weißt du, wir sind so gut, wir sagen, ja, das passt. Oh Mann, ich hoffe, die hören ganz genau zu. Die Frage ist, hören wir zu? Du hast viel Potenzial für den Herrn. Und ich, das trifft uns alle. Bist du bereit, dein Leben zu hinterfragen und zu sagen, Herr, bin ich völlig in deiner Nachfolge? Kalebs Charaktereigenschaften sind nichts Ungewöhnliches. Wir sehen, dass diese Sachen im Großen und Ganzen auch schon in andere Predigten, andere Stellen vorgekommen sind. Aber er war erstens einer mit einem ungeteilten Herz. Das haben wir schon gesehen. Ein mutiges Herz und dann auch ein geduldiges Herz. Ich glaube, das mit Geduld ist etwas, das uns besonders schwer vorkommt manchmal, weil wir denken, wenn ich jetzt mutig und ungeteilt dem Herrn jetzt folge, dann muss er auch jetzt, heute, in dieser Sekunde, die ganzen Ergebnisse auch zeigen. Es muss alles jetzt sein. Aber anhand von seinem Leben sehen wir, er harrte aus. Und mit 85 Jahren, hat er gesehen, wie Gott seine ganze Verheißungen erfüllt hat. Ich bin 49. Ich meine, wir kommen noch dazu, aber das ist Ausharren, das ist Geduld. Und liebe Geschwister, du machst keinen Fehler. Du machst eigentlich genau das, was der Herr will. Wenn du einfach mit Geduld und Ausharren jeden Tag, eins nach dem anderen, den Herrn treu folgst. So, wir wollen diese Stelle heute miteinander betrachten. Diese drei Schwerpunkte. Als erstes ein ungeteiltes Herz. Caleb folgte dem Herrn aus echter Überzeugung. So, hier haben wir kein geteiltes Herz. Weg damit. Ein geteiltes Herz ist, ja, ich bin 75% für Gott und 25% für mich. Oder vielleicht ist diese 10% für irgendwas anderes, 90% für Gott. Nein, in diesem 10% wird es Probleme geben. Ganz und gar für Gott, ein ungeteiltes Herz. Warum nehmen wir das als allererster Punkt? Weil genau diese Eigenschaften eigentlich fünfmal über Caleb gesagt wird. Es wird berichtet von ihm, dass er das hatte. Und einmal sogar sagt er das. Das haben wir gerade gelesen. Und zwar Kapitel 14, Vers 8, wo er sagte, ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Das ist jetzt nicht überheblich von ihm, weil fünfmal steht im Wort von Gottes Seite her, dass das der Fall war. Es wurde bestätigt. Wir haben hier 4. Mose 14, 25, da steht, er hat ihn völlig nachgefolgt. 4. Mose 32, Vers 12, völlig nachgefolgt. 5. Mose 1, Vers 36, wo Mose eigentlich ganz kurz fasst, was damals in Kadesh Barnea passiert ist, wo die 10 Kundschafter gegen Gott gesprochen haben und nur Caleb und Josua für Gott waren. Mose spricht auch hier und sagt, ich habe sogar euch, liebe Leute, ich habe euch darum gebeten, dass ihr auf Gott vertraut. Aber Caleb, also der Caleb, der folgte Gott ganz, völlig nach. Josua 14,9 ist direkt nach dem, was wir gerade gelesen haben. Und da steht auch, dass er ihm gänzlich nachgefolgt hat. Und 14,14, noch einmal, gänzlich nachgefolgt. Ein echtes und ungeteiltes Herz. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses ungeteilte Herz nicht ohne Widerstand vorkam. Es war nicht, ich schwimme mit dem Strom und ich bin wie allen anderen in Israel ganz und gar für Gott. Sondern da waren 12 Kundschafter. Und es war Caleb, der als erster in 4. Mose 13, Vers 30, er ist der Erste, der erwähnt wird, der sagte, hey, wir schaffen das. Wir können das. In 4. Mose 13, Vers 30 steht, Caleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Gewiss bezwingen. Wir dürfen hier auch nicht übersehen, etwas, das in der Stelle zweimal erwähnt wird. Caleb ist hier, er hat ein ungeteiltes Herz. Er ist der Erste, der mit 40 Jahren, wo er 40 Jahre alt war, sagte, wir können das, geh mal hin, tu mal das. Aber Caleb ist einer, der Sohn Jephunes, ich hoffe, ich sage das halbwegs richtig aus, der Sohn Jephunes, der Kenisiter war. Was ist das jetzt? Man liest das und denkt, okay, oh, gut, Kenisiter. 1. Mose 15, Vers 19, wo Gott mit Abraham spricht. Wenn ihr wisst, also 1. Mose 15 ist der Kapitel, wo Gott einen Bund mit Abraham abschließt und verspricht ihm, du bekommst dieses Land. Und dann erwähnt Gott viele Volksstämme. Da sind die eben die Hethiter drin, da sind die Jebusiter drin, da sind verschiedene Volksstämme. Und einer dieser Volksstämme sind die Kenisiter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Vater von Kaleb, der hieß Jephunes. Und nicht vergessen, Kaleb ist mit dem Volk Israel aus Ägypten herausgekommen. Er war eben 40 Jahre alt, als sie in Kadesh Barnea waren. Und Kadesh Barnea war circa 2 Jahre, nachdem sie Ägypten verlassen haben. So, dass der Vater von Kaleb war nicht einer von den 12 Stämmen. Er war ein Kanaaniter. Jetzt, die Bibel schweigt darüber, wie er eigentlich da zu Israel jetzt gehört. Aber natürlich die Annahme, die man sieht, ist, dass der Vater von Kaleb einen echten gläubigen Mann war. Er hat eine Frau ist dann zum Anbetung des wahren Gottes bekehrt. Er heiratete eine Frau aus Judäa und gehörte zu diesem Volk. Er wurde in Israel aufgenommen. Und wir sehen hier auch interessanterweise etwas, das immer wieder vorkommt, dass Israel eine evangelistische Tätigkeit hatte. Und man konnte sich Israel anschließen. Es war möglich. Wir haben das jetzt auch später bei Rahab gesehen und ihre ganze Familie wurde in Israel eigentlich aufgenommen. Wir merken das bei den Gibeonitern. Sie haben durch List eigentlich Josua eben dazu zum Frieden gezwungen, aber später, sie waren voll und ganz in Israel aufgenommen. Sie wurden gläubig. Auch zur Zeit König Davids, da war der Uriah, der Ehemann von Bathsheba. Er war ein Hethiter, aber ein starker Mann im Heer von Israel. Ein gläubiger Mann. Und das siehst du anhand seines Lebens auch. Israel hatte eine evangelistische Wirkung, auch damals. So irgendwann, bevor Israel Ägypten verlassen hat, hat Jephune sich Israel angeschlossen. Und sein Sohn, Kaleb, ist ein treuer Gläubiger, ein Nachfolger. Er folgt mit seinem ganzen Herzen aus Überzeugung. Nicht, weil er muss. Sein Vater natürlich erzählte sicherlich, wie es unter den Kanaanitern war und warum er sich das Volk Gottes angeschlossen hat. Und Kaleb sagt, ja, diesen Gott folge ich auch nach. Was für eine tolle Realität. So vielleicht sagst du, ich bin nicht aus einer christlichen Familie. Ich kann nicht so gut dienen wie die Leute, die von klein auf Gott nachfolgen und von klein auf Jesus kennen. Wie kann ich Jesus dienen? Mein Leben davor ist so sündig. Schau nicht gestern an. Schau heute an. Schau morgen an. Verstehe, Gott ist ein Gott, der Wunder vollbringt. Folge ihm mit deinem ganzen Herzen nach. Und du wirst staunen, was Gott in deinem Leben tut. Du wirst staunen, was Gott tun will. So wie Paulus sagte, für mich, Philipper Kapitel 1, Vers 21, für mich ist Christus ja ein Teil meines Lebens, eine Sonntagsbeschäftigung. Nette Leute, ich gehe mal hin und ja. Für mich ist Jesus ein netter Hobby. Sagte Paulus das? Hat Kaleb das gesagt? Ich folge Gott nach am Sabbat. Aber die anderen Tage folge ich meinen Weg. Nein. Paulus schreibt hier ganz klar und deutlich. Er erzählt seinem Herzen, für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Ich glaube, es ist gut für uns, dass wir ab und zu uns mit der Geschichte der Gemeinde, der gläubigen Gemeinde betrachten. Ich rede nicht von einem einzelnen Kirche oder Glaubensrichtung oder Denomination, sondern Menschen, die einfach Jesus kannten tatsächlich und ihn mit ganzem Herzen folgten. Und es gab eine Ehepaar, die sind Amerikaner, aber sie sind nach China gegangen. Die Frau in diesem Ehepaar hieß Betty Alden Scott. Das ist bevor sie eben geheiratet hat. Diese Frau hier, seht ihr, sie ist merkt eine nette Frau, sie ist jetzt mit in 1925. Okay, so wir sind knapp, also wir haben noch 4 Jahre, bis das 100 Jahre her war. Im Jahr 1925 war sie 19 Jahre alt. So, damals mit 19 hat sie auch schon Tagebuch geführt, hat sie sich schon sehr viel mit dem Herrn auseinandergesetzt, als ledige Frau natürlich mit 19. Und sie schrieb in ihrem Tagebuch: Fülle mich und versiegle mich mit deinem Heiligen Geist, bewirke deinen ganzen Willen in meinem Leben, koste es, was es wolle, jetzt und immer. Mein ganzes Leben, Herr, gebe ich dir. Ungeteiltes Herz. 19 Jahre alt, ganze Leben vor sich. Da hat sie dann sich entschieden, eine Bibelschule zu besuchen, damit sie sich vorbereiten konnte, um in die Mission zu gehen nach China. Sie wollte die Chinesen für den Herrn gewinnen. Und sie hat sich dann auch mit dieser Mission, die Hudson Taylor, manche kennen diesen Namen, die hat er gegründet im Jahr 1865, das im Inneren Landes, das China Landesinnere Mission, habe ich persönlich übersetzt. China Inland Mission hieß es damals auf Englisch, die Mission für das Landesinnere von China. Damals konnten sie das tun. Und sie hat sich dafür entschieden und ist als ledige Frau hingegangen. Sie hat an der Bibelschule, wo sie war, John Stamm kennengelernt. Aber sie haben sich entschieden, nein, wir können dem Herrn als verheiratete Paar nicht wirklich dienen, so wir gehen einfach ledig und werden dem Herrn folgen. Schwere Entscheidungen. Aber sie und ihr Mann waren welche, die auch sagten, ich folge nicht nur ein bisschen nach, sondern ganz nach. So, das heißt, dass wenn du Jesus ganz und gar nachfolgen willst, dann musst du auch nach China gehen. Seid ihr wach? Okay, wäre das die richtige Schlussfolgerung? Nein. Gott hat einen eigenen Plan für dein Leben. Aber die Einstellung dürfen wir auch haben. Herr, ganz und gar für dich. Vielleicht soll ich hier in einer Firma arbeiten, mein ganzes Leben lang. Aber ich arbeite nicht für die Firma, eigentlich ich arbeite für dich. Und ja, meine Hauptarbeit ist, dass ich dir diene, dass ich mich in der Gemeinde einbringe. Ein ungeteiltes Herz. Das Zweite, was wir betrachten wollen auch heute, ist dann eben ein mutiges Herz. Ein mutiges Herz. Kaleb entzog sich keiner riskanten Aufgabe. Die Situation damals, als er mit den 12 Kundschafter das Land betrachtet, das war keine risikoarme Situation. Sie hatten recht gehabt, das sind riesige Leute da, das sind dicke Mauern, große Gefahren. Aber Kaleb sagte, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Dieses Risiko ist kein Problem mit Gott. Man könnte sagen, dass er damals und auch jetzt mit 85 Jahren merkt, wenn Gott auf unserer Seite ist, ist kein Risiko zu groß. Die Frage ist einfach, ist er auf unserer Seite? Er hatte einen Glaubensleben, eine Glaubensbeziehung zum Herrn, aber das ist mit Optimismus auch verbunden, oder? Der Pessimist sagt, nichts geht, unmöglich, kann man nicht, geht nicht, darf man nicht, soll man nicht, bleiben wir zu Hause, tun wir nichts. Warum? Warum nicht? Ich will, alles ist schwarz. Und ihr habt vielleicht dieses alte Beispiel auch gesehen. Man betrachtet entweder das, was man hat, oder das, was fehlt. Nur ich möchte Folgendes sagen. Beide diese sind mögliche egoistische Denkweisen. Man könnte sagen, ich bin so stark, schau, was ich habe. Kaleb hat das aber nicht gemacht. Ich bin stark genug, obwohl es hier strebt, ich bin stark und ich bin nicht mit 85 genauso stark. Er sagt aber ganz klar, vielleicht wird der Herr mit mir sein. Er sagt nicht, ich schaffe das in eigener Kraft, sondern ich bin noch fit genug, um für den Herrn weiter was zu machen, aber er muss das machen. Die große Frage ist, wie rechnet man Gott dazu? Man kann sogar ein Pessimist sein und egoistisch sein, weil man denkt, ich bin nicht stark genug und Gott ist gar nicht im Bild. Man kann Optimist sein und Egoist sein. Ich bin stark genug, ich schaffe das in eigener Kraft. Das, was eigentlich Gott will, ist, dass wir herausfinden, was seine Wille ist. Was will der Herr? Und dann merken, ob ich stark oder nicht stark, ob es meine Stärke oder meine Schwäche ist, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was will der Herr, wenn der Herr das will? Der Herr wird dafür sorgen. Wenn es dort Riesen gibt im Land, kein Problem. Und denk, was hat der Kaleb sich gewünscht? Er hat nicht gesagt, gib mir diesen flachen Land, wo es schön und leicht und gerade ist. Er sagt, gib mir dieses Bergland, Vers 12. Und wenn du schaust, wo Hebron ist, das ist ein sehr, sehr herausforderndes Terrain. Also wirklich schwierig. Er sagt, gib mir was Schweres für den Herrn. Und wenn er mit mir ist, dann tun wir das. Wisst ihr, wenn Gott wirkt, ist es nichts unmöglich. Gar nichts. Glauben wir das aber? Setzen wir unser Leben dafür ein, dass wir herausfinden, was Gottes Wort sagt, was er für uns möchte, und dass wir dann danach handeln und sagen, Herr, dein Wort sagt das, ich werde das dann in meinem Leben angehen und ich vertraue, dass du durch deine Verheißungen in meinem Leben wirkst. Und ich gebe nicht auf, bis du eigentlich den Sieg, den geistlichen Erfolg gegeben hast. Genau das ist, was Paulus auch gesagt hat, ein paar Kapiteln später, Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Wenn es Christus ehrt, dann zeigt er dir den Weg voran. Es dreht sich um seinen Willen. Es dreht sich um seine, was er möchte. Ich finde es auch sehr interessant, diese Glaubenshaltung, dieser mutige, optimistische Vertrauen auf den Herrn, schlägt Wellen in der Familie von Kaleb. Man übersieht das manchmal, aber wir haben hier die Stelle, wo er um seine Erbe bittet, aber in Kapitel 15 und ab Vers 14, Kapitel 15, 14 bis 19, oder eigentlich 20. Da ist Kaleb schon im Land. Und als er dort ist, sagt er, wer Kirjat Sefir schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Achsa zur Frau geben. Was tut der Kaleb hier eigentlich? Ist er selbst feige? Sagt, das ist diese große Stadt, das sind viele Leute da, ich traue das nicht. Schau mal, ob jemand das tun wird, wenn ich meine Tochter als Belohnung anbiete. Nein, das ist nicht, was er tut. Was tut er hier? Er fördert. Er versucht, den Glauben von seiner Familie herauszuholen. Hey, schau, hier ist etwas. Wer will das angehen? Wer will das angehen? Ich belohne jemanden, der stark im Glauben ist, der mutig und optimistisch ist. Und wer hat diese Aufforderung gefolgt? Der Othniel. Auch eine interessante Sache. Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruders Kaleb. Das ist eine traurige Nachricht, weil wie viele aus der Generation von Kaleb sind in das Land hineingekommen? Josua und Kaleb. Wo war und ist der Bruder von Kaleb gewesen? Der Vater von Othniel. Er ist auch unter den vielen, der in der Wüste gestorben ist. Er war nicht treu. Er war mit den anderen, die gesagt haben, nein, wir schaffen das nicht. Er war dabei bei den anderen, die Kaleb und Josua steinigen wollten, weil die beiden sagten, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Sein eigener Bruder. Aber hier der Sohn seines Bruders schaut Kaleb an und merkt, hier, der Weg ist der richtige Weg. Schau, was Gott durch diesen Mann getan hat. Wo liegt mein Vater? Mein Vater liegt in der Wüste begraben, weil er nicht bereit war, Gott voll und ganz zu folgen, wie sein Bruder Kaleb. Und jetzt sagt mein Onkel Kaleb, nimm diese Stadt ein. Wer will das machen? Ich mache das mit Gott. Und er nimmt es ein. Später lesen wir auch in Richter, Kapitel 3, Vers 7 bis 11, dass dieser Othniel später, als er viel älter war, als Richter Israels eingesetzt wurde und vom Herrn verwendet wurde, um Israel zu retten von einem großen Gefahr, das vorgekommen ist als Gericht Gottes später. Othniel blieb dem Herrn treu und wurde vom Herrn stark verwendet. Er folgte diesen Aufruf von Kaleb. Und liebe Väter, heute ist Vatertag. Welche Wellen schlagen wir in unsere Familien? Wir sind nicht perfekt. Kaleb hatte sicherlich auch seine Schwächen. Aber schauen unsere Kinder uns an und merken, was Papa heute macht, der Richtung, der Papa heute geht, das, was er möchte, das ist eigentlich der richtige Weg. Den Weg will ich auch gehen. Allen Auf und Abs. Aber ich will nicht wie anderen, die ich kenne, die nicht nachfolgen. In Othniels Situation war es sein Vater. Vielleicht ist es andere Situationen für uns heute. Und sogar seine Tochter Achsa, sie war mutig. Weil Kaleb gibt dann Othniel ein Stück Land und Achsa sagt, ja, aber da ist kein Wasser dabei. Wir werden jetzt nicht einfach schweigend diese Ungerechtigkeit annehmen, sondern wir werden jetzt nachfragen. Das war jetzt nicht falsch, was sie machte. Das ist nicht respektlos oder so, wenn du da liest in Kapitel 15. Kaleb sprach zu ihr, was willst du? Und sie sprach, gib mir einen Segen, denn du hast mir einen Südland gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die obere Wasserquellen und die unteren Wasserquellen. Siehst du, wie jemand, der aktiv und voll und ganz dem Herrn nachfolgt, fördert dann im Leben von anderen, dass sie nicht einfach passiv sagen, mir egal, was auch immer, gut, kriegst du ein Stück Land ohne Wasser, wer braucht Wasser? Also, sondern, weißt du, sie denkt, und sagt, okay, dann bitten wir danach, wir brauchen Wasser. Wir sitzen nicht herum passiv. Ein mutiges Herz, ein optimistisches Herz mit Gott im Mittelpunkt. Risiko wird es immer geben. Als Betty nach China gegangen ist, wusste sie, es gibt Risiko. Interessanterweise aber, sie ging nach eben China. Beide haben sich voneinander getrennt, obwohl sie sich ineinander verliebt haben eigentlich. Sie wollten Jesus mehr folgen und was tut der Herr? Er führt sie wieder zusammen. Und zwar wo? In China. Und dann gab es keinen Grund, nicht zu heiraten. Und in China selbst haben John und Betty geheiratet. So circa 1932. Eine sehr bewegte Zeit damals natürlich. Und diese Ehepaar diente dem Herrn in China in einem kleinen Stadt, das damals auch als eine sichere Stadt galt. Weil auch damals gab es Kämpfe zwischen den Kommunisten und die nationale Armee. Und sie haben 1934 auch eine Tochter bekommen. Und es schaute alles so wunderbar aus, wie der Herr geführt hat. Aber, liebe Geschwister, ich möchte euch jetzt nicht täuschen. Ich möchte euch nichts versprechen, das der Herr auch nicht verspricht. Wenn du dein Leben ganz und gar dem Herrn widmest und sagst, ein ungeteiltes Herz, ein mutiges Herz, ein optimistisches Herz, das heißt nicht jedes Mal, dass du wie Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer wieder herauskommst. Das heißt nicht jedes Mal wie Daniel, dass du aus dieser Löwengrube wieder rauskommst, heil und unberührt. Das kann auch sein, dass Gottes Weg für dich heißt, sei mir treu bis zum Tod und du kommst zu mir früher als später. Aber da hast du auch gewonnen. Und John und Benny Stamm wurden am 8. Dezember, am Ende des Jahres 1934, von den Kommunisten ermordet. Die Kommunisten eigentlich müssten fliehen vor der nationalistischen Armee. Sie sind durch diese kleine Stadt dann einfach, jetzt zufällig, aber es gibt keinen Zufall bei Gott, sind durch diese Stadt gekommen und sie haben diese zwei Amerikaner gefunden, haben sie mitgeschleppt zur nächsten Stadt. Und dann wurden sie ermordet. Die kleine Tochter wurde gerettet. Aber beide Eltern ermordet. Das wollen wir jetzt nicht hören. Aber was der Herr daraus getan hat, ist, viele Menschen wurden durch diese Hingabe auch stark ermutigt. Und ich möchte einfach die Frage stellen, was haben die verloren? Niemand hat einen Todeswunsch. Gott will auch nicht, dass wir einen Todeswunsch haben. Aber das Leben darf uns nicht kostbarer sein als der Herr Jesus. Wenn es ein Risiko gibt und dieses Risiko heißt, es könnte mir mein Leben kosten, aber ich weiß, das ist Gottes Wille für mich. Und das ist jetzt nicht eine überstürzte Sache, wo man irgendwelche Dummheiten angeht, weil man irgendwas Spektakuläres tun will. Das haben sie nicht getan. Sie dachten, sie waren in einem sicheren Ort. Und sie hatten verantwortungsvoll auch für ihre Tochter eben gesorgt. Nur es lief anders. Das ganze Gebiet war nicht ganz sicher. Was haben sie verloren? Gar nichts. Jesus sagte, sammelt für euch Reichtum, die im Himmel sind. Oder Kolosser 3, 1-3 sagt, wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht was dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. John und Betty Stamm sind beim Herrn. Sie haben ihre Ewigkeit jetzt schon früher erlebt als viele, die viel länger leben. Sie sind erlöst. Sie sind bei ihrem Vater, bei ihrem Herrn Jesus. Und sie wissen ganz genau, dass sie das erlebt haben in der Wille Gottes. Würdest du nicht viel lieber in so einer Art und Weise sterben, als mit 90 Jahre alt sterben und ein Leben nur für dich selbst gelebt zu haben? Und dann stehst du vor Gott, aber du hast lang gelebt. Ich glaube, da ist man wirklich arm. Sie starben reich. Risiko ist immer wieder vorhanden, aber es gibt nichts Besseres, als in Treue und in Hingabe dem Herrn nachfolgend Risiko anzunehmen und ihm zu vertrauen. Wenn du die Geschichte der Gemeinde betrachtest, die Sachen, die Gott bewirkt haben, waren immer mit Risiko verbunden. Aber er hat dann geleitet und gelenkt. Willst du ein Leben führen, das fad ist, das kein Abenteuer ist? Dann tu einfach, was die Welt sagt heute, was heute als wichtig betrachtet wird. Dann verfolge einfach Geld und Luxus und ja, ein einfaches, legeres Leben. Das ist fad. Willst du Dinge erleben, die Wunder sind, die großartig sind? Gib dein Leben den Herrn Jesus ganz und gar hin. Und sag, Herr Jesus, ich möchte dir dienen. So wie Betty Stamm das in ihrem Tagebuch geschrieben hat. So will ich auch sein. Und ich bin bereit, auch das mit Geduld zu tun. Die Hürden, die vorkommen, die werde ich immer wieder überspringen. Immer wieder. Ich gebe nicht auf, mit deiner Kraft, komm was wolle, ich werde treu sein, durch deine Kraft, Herr. In eigener Kraft schaffe ich das nicht. Aber Herr, mein Leben gehört dir. Nimm es von mir, mach damit, was du willst. Ich bleibe durch deine Kraft treu. Er ist auch treu geblieben. Betrachten wir seinen Lebenslauf jetzt miteinander. Bisschen visuell hier. Die erste 38 Jahre alt. Mit 38 zog Kaleb aus Ägypten heraus. So er persönlich erlebte diese Sklaverei in Ägypten. Er wusste, wie das war. Er hat persönlich diese Wunder Gottes in Ägypten erlebt, wie Gott Israel befreit hat. Er hat das alles mitgemacht. Dann waren sie 2 Jahre in der Wüste, so Roten Meer und dann auch zu Berg Sinai, das Gesetz bekommen. Und dann kamen sie zu Kadesh Barnea an. Dort, wo sie eigentlich die 12 Kundschafter dann ins Land hineingeschickt wurden. Das ist ungefähr 2 Jahre, nachdem sie Ägypten verlassen haben. Und dann war sozusagen diese große Glaubenserprobung. Und er bleibt beim Herrn. Aber jetzt ist er 40 Jahre alt. Was hat er bis jetzt erlebt? Nur Herausforderungen, nur Schwierigkeiten, aber die Kraft Gottes. Die Macht Gottes. Danach dann gibt es weitere 38 Jahre für ihn in der Wüste. Weil die Wüstenwanderung von der Zeit, wo sie Ägypten verlassen haben, bis sie ins Land hineingekommen sind, waren 40 Jahre. So 2 Jahre bis zu Kadesh Barnea und dann 38 bis zur Zeit, wo Josua eben den Jordan überquert hat. 40 Jahre insgesamt. 38 Jahre. In dieser 38 Jahre gab es auch für Kaleb verschiedene Möglichkeiten, gegen Gott, sich gegen Gott aufzulehnen. Weil 4. Mose 16, der Korah hat sich gegen Mose aufgelehnt. Eine große Auflehnung. Dann auch, das ist natürlich auch nach Kadesh Barnea. Auch dann nach Kadesh Barnea war die Sache mit den Schlangen in der Lager Israels, wo in Johannes 3 es erwähnt wird, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das hat Kaleb auch alles miterlebt. Vielleicht ist es sogar Kaleb, musste er selbst zu dieser Schlange, dieser eherner Schlange hingehen und die anschauen, um zu leben. Vielleicht wurde er auch gebissen. Alles miterlebt, aber er blieb treu. Das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg, er blieb aber treu. Dann im 4. Mose 25, wo seine lange Geschichte, aber wo das Volk eigentlich Götzendienst betreibt und Unzucht tut mit den Kanaanitern, die Moabiter. Und sie, Kaleb ist auch da am Leben und macht aber nicht mit. Er bleibt dem Herrn treu. Vom ganzen Herzen. Und dann war es 7 Jahre in Kanaan, das Land zu erobern. Jetzt ist er 85 Jahre alt. Das heißt, 45 Jahre lang, seitdem er diese Verheißung bekommen hat. Ist das Geduld? Ist das Ausharren? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Wie lang ist 45 Jahre? Wie lang ist das? Das sind 540 Monate. Das würden eigentlich 2340 Wochen sein. Das wären jetzt 16.436 Tage. Das sind viele Tage. Stunden? Okay. 394.464 Stunden. Ja, gehen wir weiter. Minuten. 23.667.840 Minuten. Ein Schritt noch? Sekunden. Okay. 1.420.070.400 Sekunden. Klick, 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 klick. Ich bin, wie gesagt, 49 Jahre alt. Ich war 4 Jahre alt, sage ich mal, wenn man es so rechnen würde. Mit 4 hat Kaleb begonnen, geduldig zu sein, diese Verheißung zu bekommen. Tust du dir schwer manchmal, weil du denkst, wann trifft diese Verheißung ein? Gib nicht auf. Harre aus. Gottes Timing ist richtig. Kaleb war natürlich ein alter Mann, aber wie er sagt, Gott hat seine Kraft auch geschont. Er war in der Lage, das zu tun, und er war bereit, auf den Herrn zu warten, so oder so. Und jetzt schauen wir wieder, wie Paulus das in seinem Leben verwirklicht hat und erlebt hat. In Philipper 4 und Vers 12 sagt auch eben Paulus in diese Stelle, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Und das, was danach kommt, ist dann, ich vermag alles. Das, was wir vorher gesagt haben, durch Jesus Christus, mein Herrn. Ich lese es jetzt richtig, wo er sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Wer macht dich stark? Wer ist im Zentrum deines Lebens? Im Zentrum des Lebens von Kaleb war der Herr. Und er blieb dem Herrn treu bis zum Schluss. Und wir haben ein Zeugnis in der Schrift von einem Mann, der das gelebt hat. Er war nicht der große Leiter und Führer wie Josua. Er war ein einfacher Mann, eines Zuwanderer von den Kanaanitern sogar. der bereit war, der wusste, der Herr, der Gott Israels ist der einzige wahre Gott. Es gibt keinen anderen Gott. Und er folgte ihm mit seinem ganzen Leben lang nach. Ein einziger treuer, gläubiger Mann oder Frau kann einen großen Unterschied für den Herrn machen, wenn er dem Herrn völlig nachfolgt. Lass uns da ermutigt sein. Denk nie, ich bin ein Niemand. Wenn du so denkst, verstehe, alle sind ein Niemand. Der jemand ist, ist Jesus, ist der Herr. Und wenn er auf deiner Seite ist, wie in Römer 8 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gibt es irgendjemand, der stärker ist als Gott? Und Gott lädt dich dazu ein. Geh mit mir Tag ein, Tag aus. Vertraue und folge mir nach. Und Jesus sagt, weißt du, genau deswegen bin ich am Kreuz für dich gestorben. Für dich, damit du das Leben in der Fülle erleben kannst. Ein ungeteiltes Herz haben kannst durch meine Kraft, durch meine Gnade. Nimm Jesus an, glaube, folge ihm mit deinem ganzen Leben nach und du wirst es niemals bereuen. Du wirst ganz im Gegenteil jubelnd freuen, wie wir heute in 1. Petrus gelesen haben. Du wirst Jesus sehen und du wirst jubelnd freuend ihm begegnen. Was für einen wunderbaren Herr wir haben. Amen. Lass uns beten und lass uns ermutigt sein, nicht nur am Sonntag diese Prinzipien zu hören und diese Wahrheiten anzuschauen, sondern jeden Tag mit dem Herrn zu gehen. Und wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, ja, das möchte ich, aber ich tue mir schwer, ich verstehe das nicht oder ich brauche Unterstützung, dann frag nach. Deswegen gibt es Gemeinde. Deswegen gibt es auch eben Geschwister, die älter im Herrn sind. Das ist, was der Herr möchte, dass du nicht alleine versuchst, diese Dinge zu tun, sondern mit der Unterstützung seines Wortes, aber auch seiner Kinder. Lass uns dem Herrn danken, gemeinsam jetzt. Vater, du bist